Herr Jesus Christus, habe dir einfach Dank, dass wir in diesem Gnadenevangelium stehen dürfen und auch in der Zeit der Gnade leben dürfen und dass wir aus unverdienter Gnade alles das empfangen dürfen, was du uns gibst. Das umsonst Gottes. Wir müssen gar nichts mitbringen. Ja, wir können noch nicht einmal etwas mitbringen. Es wäre alles nur Dreck, wie Paulus schreibt, wenn wir dir etwas geben wollten. Ja, unser Herz wollen wir dir geben und uns dir ganz hingeben. Das ist wichtig und das wollen wir tun. Da lass auch die Tage dazu dienen, dass wir das immer mehr können, immer tiefer hineingehen in dieses Geheimnis und in diese Wahrheit. Ja, so segne uns heute Abend und schließe uns etwas auf von deinen Plänen und von deinen Gedanken für heute, nein, für gestern und für heute und für morgen und für die ferne Zukunft. Dir allein sei die Ehre, Vater, im Namen Jesu. Wir legen uns in deine Hände und danken dir. Amen.
Amen.
So, und jetzt ist Bruder Johannes Ullmann dran. Jetzt kommen die Techniker natürlich auch dran, aber das ist nicht mehr mein Thema.
Ja, meine lieben und teuren Geschwister, ist schon etwas außergewöhnlich, eine solche Versammlung, auch für mich. Ich sitze hier in Langensteinbach in unserer Wohnung und ihr könnt mich sehen und hören, 500 Kilometer entfernt. Und das wollte ich euch sagen. Ich bin auch mit meinem Geist unter euch und freue mich sehr für die Geschwister, die ja sich für 8 Tage freigemacht haben und dann auch für die, die über Funk und Bild zuschauen dürfen. Es ist schon ja eine glückselige Angelegenheit, wenn wir so Gemeinschaft untereinander und miteinander haben dürfen. Das Thema hat der Eberhard genannt. Ja, meine lieben Geschwister, ist es denn nötig? Ist es nötig und angebracht, über ein solches Thema zu reden? Ihr habt zwei Skizzen vor euch und ich werde dann am Ende versuchen noch etwas dazu zu sagen. Wäre es nicht besser, über das zu reden, was wir zu tun und zu machen haben? Dieses erbauliche Predigen, das kennen wir doch schon ein ganzes Leben lang. Aber eine Orientierung, weshalb der Gott und Vater uns zu Gliedern des Christus gemacht hat, wird kaum oder ganz wenig beachtet. Und in der Dunkelheit und Finsternis dieser Welt nützt uns wirklich ein Rucksack mit Brot und Wasser nicht weiter. Wir brauchen Licht, und zwar prophetisches Licht, um wissen zu können, was Gott mit uns vorhat und was der Ausgang dieser verwirrten Weltgeschichte ist. Und deshalb die Predigt oder eine Predigt zu dem gegenwärtigen Äon. Der Begriff Äon oder Mehrzahl Äonen, die wird ja gemieden und mit allen möglichen Begriffen ausgeschmückt, nur nicht mit dem, was der Heilige Geist im Worte Gottes hat hineinschreiben lassen. Dieser Begriff ist nicht eine Erfindung von ein paar durchgeknallter Heilsgeschichtler, sondern es ist die Prägung des Heiligen Geistes, um Heilsgeschichte überhaupt erklären und verstehen zu können. Von den 40 Übersetzungen, die ich habe, schreiben 4 davon ganz richtig das Wort Äon oder die Mehrzahl Äonen hinein. Ich kann euch auch die 4 nennen. Das ist als erstes die konkordante Übersetzung des Neuen Testamentes von A.E. Knoch. Und neuerdings, das war für mich eine ganz große Freude, das Münchner Testament, auch mit diesen beiden Begriffen. Dann haben wir die Davar von Bader und die von Bernd Fischer aus Eisenach. Der Satz vom gegenwärtigen Äon, der steht ja nun schon fast 2000 Jahre in der Bibel. Aber darüber habt ihr nicht und auch ich nicht eine einzige Predigt gehört. Das ist schon sehr sonderbar und nicht zu beantworten. Zugegeben, der Begriff Äonen steht nur im Grundtext und wird eben, ohne darüber nachzudenken, mit Ewigkeit oder mit Welt übersetzt. Und wir versuchen einfach, in dieser Frage heute Abend ein klein wenig Licht hineinleuchten zu lassen. Und dabei gehen wir ganz, ganz weit zurück, dahin, wo Gott noch allein war. Erst nachdem der Allerhöchste aus seiner Einmaligkeit heraustrat und durch die Zeugung seines Sohnes Vater wurde, wurde auch die Zeit genannt. Vorher war alles von der Unendlichkeit, auch von der Zeitlosigkeit geprägt. Nun aber wurde Zeit gesetzt. Denn das Heute in Psalm 2, Vers 7 und auch im Neuen Testament sagt das aus. Du bist der Sohn meiner Liebe. Heute habe ich dich gezeugt. Und nun gleich noch eines. Erst mit der Existenz seines Sohnes wurde die Zeit und auch die Äonen geschaffen. Diesen Begriff in Hebräer 1, 2 halten die Theologen und die Verkündiger geheim und meiden ihn wie die Pest. Hebräer 1, 3, der Vater hat den Sohn gesetzt zum Erben über das All, durch den er auch, ja, so steht's ja in den Übersetzungen, die Welten, aber das ist nicht richtig. Da steht eigentlich die Äonen, Mehrzahl, gemacht hat. Oder auch im 11. Kapitel im Hebräerbrief, genau Vers 3, da lesen wir, dass nicht die Welten, die Äonen durch Gottes Wort bereitet worden sind. Dieser Begriff Äon oder Mehrzahl Äonen werden in den meisten Übersetzungen ja mit, ich habe schon gesagt, mit Welt, mit Zeit, mit Ewigkeit und Zeitalter übersetzt. Und warum sollten wir lieber Äon und nicht Welt lesen? Ist das nicht egal? Nein, weil der Unterschied zwischen den beiden Begriffen nämlich sehr groß ist. Sehr groß. Äon ist ein Zeitbegriff mit Anfang und Ende. Dagegen sind Welt und Kosmos Begriffe der Materie und des Raumes. Und wenn der Heilige Geist dieses hat so klar im Wort Gottes hineinschreiben lassen, dann sollten wir uns daran halten, auch wenn die Übersetzer es falsch wiedergegeben haben. Ein Äon oder mehrere Äonen sind die längsten Zeiträume. Es sind Zeitschöpfungen, die uns die Bibel nennt, die alle einen Anfang und einen Abschluss haben. Wie viele es davon gibt, wissen wir nicht. Der gegenwärtige Äon ist jedenfalls einer von den vielen, die durch den Sohn geschaffen wurden. Nun gibt es aber auch Aussagen. Ich muss erst ein Stück Rahmen aufzeichnen, damit wir den Begriff der Gegenwärtigkeit besser verstehen. Also ein gewisses Umfeld. Es gibt nämlich Aussagen in der Schrift, die liegen vor den Schöpfungen der Äonen. Da macht es keinen Sinn, wenn es heißen würde, vor der Ewigkeit. Das geht doch gar nicht. Und da werden ganz bestimmte Begriffe hineingesetzt, die eigentlich gar nicht hineingehören. In unserem Bibeltext. Wir lesen nämlich zum Beispiel in 2. Timotheus 1,9, er hat uns errettet. Er rettet aus der Finsternis hinein in sein Licht. Und er hat uns auch berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Begabungen und Fähigkeiten, auch nicht nach unserem Vermögen, sondern, aufgepasst, nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben sind. Ein ganz gewaltiges Wort, was denn da geschehen und passiert ist. Oder das andere Wort, was Paulus im Korintherbrief schreibt, wovon wir aber reden, ist Weisheit unter den Gereiften. Wir reden von Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Davon hat ja der Hubertus heute Morgen gesprochen. Ein Evangelium von Geheimnissen. Ein Evangelium des Geheimnisses, wo alle Geheimnisse, die bisher verriegelt und verschwiegen waren, erstmals durch Paulus veröffentlicht wurden, bekannt gemacht wurden. Und davon reden wir. Wir reden von Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen gehalten wurde, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Äonen, aufgepasst, zu unserer Herrlichkeit. Also diese beiden Wörter, dass etwas mit uns passiert ist, wo wir überhaupt noch nicht existent waren, das ist das so ungeheuerlich. Das muss uns doch zum Staunen, zum Anbeten anregen. Dass Dinge besprochen wurden und dass Gott selbst in sich selbst einen Vorsatz gefasst hat, da gab es keine Zeit, da gab es überhaupt noch niemand in der Schöpfung. Nur den Sohn seiner Liebe. Und mit ihm wurden wir oder wurde Herrlichkeit und Gnade bereitgestellt. Und das vor den Äonen. Können wir uns das mal, nein, wir könnten uns das nicht vorstellen, dass unsere eigentliche Existenz in Gottes Herz bestand und wir eigentlich schon so weit zurückreichen in den Vorsatz und der Gnade und der Liebe Gottes. Herrlichkeit vor den Äonen. Und es gibt Zeugnisse, wo auch von zukünftigen Äonen und auch wo alle Zeitläufe vollendet sein werden. Also was nach diesem gegenwärtigen Äon noch läuft, da beginnt doch keine Ewigkeit. Da hört auch Gott nicht auf, mit seiner Gnade zu retten. Denn das wissen wir ja, das ist sein Auftrag, das ist sein Mandat. Dazu ist er vom Vater gesetzt worden, zu suchen, so lange, bis er gefunden hat. Und wenn es tatsächlich den Kleinsten im Weltall geben könnte, der da verloren wäre, dann würde der Sohn alle anderen zurücklassen, um das eine zu suchen und zu finden. Äonen vor dem Äon, in dem wir leben, und Äonen nach dem Äon, das ist so gewaltig, das ist eine solche Perspektive, das ist eine solche Panoramaschau unvorstellbaren Ausmaßes. Wenn Paulus schreibt in Epheser 2, auf das in den kommenden, liebe Geschwister, tun wir uns doch den Gefallen und schreiben dort die Wörter rein, wie sie rein gehören, wie sie der Heilige Geist von Anfang an hinein hat schreiben lassen. Auf das in den zukünftigen Äonen der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns und gegen uns erwiesen werde, in Christo Jesu zur Schau gestellt wird. Da werden ganze Äonen gebraucht, um die Tiefe und die Höhe und die Breite und die Weite seiner Gottesliebe erkennen zu können. Und dann finden wir tatsächlich auch zwei Schriftzeugnisse, die den Abschluss der Mehrzahl Äonen, nicht der Ewigkeiten und auch nicht der Welten, sondern der Äonen, das sind Zeitbestimmungen, dass die alle einen Abschluss haben. 1. Korinther 10, 11 und auch Hebräer 9, 26. Sonst hätte er oft leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung beim Abschluss der Äonen in der Zusammenfassung geoffenbart worden, nämlich zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das bedeutet, wenn die Äonen auslaufen und einen Abschluss gefunden haben, wird die Sünde völlig abgeschafft. Das heißt, nicht mehr zu finden sein. Das ist doch ein Jubelschrei für uns in unserem Herzen. Eine Parallele, ja, hatte ich schon angedeutet in 1. Korinther 10. Da wird sogar die Vollendung der Äonen mit seiner Gemeinde in Zusammenhang gesehen. Oder sie wird auf die Gemeinde gelegt. In ihr wird die Vollendung der Äonen geschehen, seine Gemeinde. Wir kommen dann zum Schluss noch einmal darauf zu sprechen. Ja, vielleicht könnten wir auch die Sünde von dem Heiligen Geist mit anführen. Was ist da in den Jahrtausenden herumgestritten worden? Dass es eine einzige Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Obwohl der Hebräerbrief ja schreibt, dass einmal alle Sünde abgeschafft wird. Nein, die Sünde wider den Heiligen Geist, die wird festgemauert in den Bekenntnissen der Christenheit. Sünde weder vergeben in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt. Und die zukünftige Welt, was ist das? Das ist die Welt der Ewigkeit. Alles falsch. Alles fremdartig. Alles fremdartig. Wir lesen Matthäus 12, 32. Und wer irgendein Wort reden wird, wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgendwider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder, weder, weder. Ja. Und jetzt ist die Dramatik da, weil die meisten Kündiger sich schämen, den Begriff Äon oder Äonen in den Mund zu nehmen. Diese Sünde wird weder vergeben in diesem Äon, in dem wir heute leben, noch in dem zukünftigen. Das ist der Äon des Königreichs. Was darüber hinaus ist, das wird hier nicht behandelt. Uns soll es aber heute Abend, nicht um einen Äon gehen, sondern nur um den, in dem wir leben. Und von diesem Äon lesen wir zum Beispiel in Galater 1, 4. Also, wenn wir einen Stift, in den Versammlungen sollten wir eigentlich immer mal einen Stift mitnehmen, mal etwas aufzuschreiben, weil wir das ja wieder vergessen und wir können von der Wucht der Aussagen nicht immer alles merken. Das geht nicht. Und da lesen wir, dass wir als Glaubende, und das sind die Einzigen, herausgerettet sind aus dem gegenwärtigen bösen Äon. Christus hat sich selbst für unsere Sünde dahingegeben, damit er uns, nicht alle Welt, die ist heute nicht dran, speziell nur seine Gemeinde herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Äon, nach dem Willen, Wohlgefallen, nach der Freude und Lust unseres Gottes und Vaters. Und hier erfahren wir etwas von der Struktur und dem Gepräge dieser Zeitepoche, Äon und auch dieses Kosmos. Wir fragen natürlich, und das ist wichtig, also Kinder, wenn man denen etwas erklären will, dann sind die noch lange nicht, wenn wir denken, wir haben eine Antwort, dann fragen die immer wieder weiter, und warum sieht das grün und warum ist das so? Nur wir haben das Fragen verlernt. Und das Fragen hat der Apostel Paulus auch in seinen Briefen uns gelehrt. Da führt er einen Satz an und dann hinterfragt er diesen Satz. Kann das sein? Das geht doch gar nicht an. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das geht überhaupt nicht an. Und so fragen wir natürlich, wenn hier steht, dass dieser Äon böse ist. Wir hatten ja gleich eingangs gesagt, dass alle Äonen, Zeitepochen, durch den Sohn erschaffen wurden. Hat Gott diesen Äon als böse erschaffen? Ja, nein, das hat er nicht gemacht. Ich gebe einfach die Antwort, weil der Allerhöchste dem Satan dieses Zeitalter, diesen Äon zur Beherrschung übergeben hat. Als solcher wird er auch, man höre und staune, ich habe diesen Begriff ja Jahrzehnte überlesen, weil er verschlüsselt irgendwie in unserer Bibel von den Übersetzern wiedergegeben wird. Zum Beispiel in 2. Korinther 4. Als solcher wird er auch Satan, als Gott dieses Äons beschrieben, weil er das Mandat von dem Allerhöchsten bekommen hat. Ich lese einmal den Text. Der heute noch verkannt und falsch verstanden wird. 2. Korinther 4, 4, in welchem der Gott, das steht dieser Welt, das ist er zweifellos auch, aber das steht nicht im Text. Ein Gott ist er, der Gott dieses Äons. Und dieser Äon hat einen Gott zur Herrschaft über sich. In welchem der Gott dieses Äons die Gedankenbildung, den Denksinn der Untreuen verblendet hat. Ich gehe sogar so weit, dass ich unter dem Begriff Untreue eine ganze Menge geistgezeugter Glieder des Christus mitsehe. Untreugläubige, 1. Korinther 3. Und was mit diesen geschieht? Die kommen um. Da wird alles verbrannt. Da bleibt nichts übrig, was sie in den Jahren der Christusverbindung da gelebt haben. Aber der Glaube ist ein Gnadengeschenk und der bleibt übrig. Deshalb lesen wir da wie durchs Feuer. Die kommen drüben an und werden erdrückt. Noch einmal, Satan als Gott dieses Äons hat die Gedankenbildung der Untreuen verblendet, die umkommen, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Es geht hier um das Evangelium der Herrlichkeit, was Satan bei vielen mit Licht verblendet. Diese Aussage ist ja ungeheuerlich, dass diesem Rebell nicht nur der Kosmos zur Herrschaft übergeben wurde, sondern ein ganzer langer Äon. Wir müssen das erstmal denken lernen, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. Sicherlich, wir lesen in Matthäus 12, jetzt ist das Gericht dieses Kosmos, jetzt ist der Fürst dieses Kosmos hinausgeworfen worden. Wir lesen mehrmals in diesen Versen von dem Fürst des Kosmos, zweifellos Satan. Warum lesen wir so viel in unserer Bibel und verstehen sie nicht? Das nächste Zeugnis ist genauso unbekannt. Das heißt, wir können einfach diese Aussagen nicht einordnen und zuordnen und wissen auch nicht, was sie bedeuten. Zum Beispiel in Lukas 4 wird davon berichtet. Und der Teufel führte den Sohn Gottes auf einen hohen Berg. Und jetzt gibt's die größte Fernsehschau aller Zeiten. So hat es mal Hans Schumacher bezeichnet. Er zeigte ihm in einem Augenblick alle Königreiche des Erdkreises und des Kosmos, alle Wohnräume aller Geschöpfe. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir diese Gewalt und die Autorität und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben worden und ich gebe sie, wem ich will. Ja, das wäre eine ganze Stunde wert, mal über diesen Text zu predigen. Der Satan hat doch nicht gelogen. Und das ist ja auch eine Wahrheit, die uns zum Nachdenken bringen muss. Wer hat denn die Gewalt und die Macht über die Königreiche des Kosmos bis heute? Und sie wurde ihm von Gott übergeben. Nicht sein Sohn, sondern dem Satan und den Beherrschern der Finsternis. Oder haben wir nicht gelesen, was in Epheser 6,12 geschrieben steht? Dass unser Kampf nicht wider Fleisch und Blut, also wider die Nachbarn und Hausgenossen, sondern wider die Fürstentümer. Das sind Geistesgewalten, die Territorien in den Himmelswelten besitzen und zu verwalten haben. Wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher und Kosmokratoren, Kosmos, Krator, Herrscher, Kosmosbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern, wider den Geisteswesen der Himmelswelt, das heißt, die Kosmosbeherrscher der Finsternis bestimmen zurzeit den Ablauf der Weltgeschichte. Sie bestimmen den Ablauf. Nicht unser Herr, obwohl er es könnte, weil ihm ja alle Autorität und Macht von seinem Vater gegeben worden ist. Übt er sie nicht aus? Sehr geheimnisvoll, darüber nachzudenken. Natürlich wird dieses Treiben einmal ein Ende haben. Und wir lesen ja in der Johannes-Offenbarung zweimal in Apostelgeschichte, in Johannes 11 und 12. Und jahrzehntelang diesen Text überlesen. Nun endlich. Nun aber sind die Königreiche des Kosmos, die Macht und ihre Herrlichkeit dem Christus geworden. Offenbarung 11, 15. Das Königreich des Kosmos ist unseres Herrn und seines Christus. Das ist gekommen und er wird herrschen in die Äonen der Äonen. Liebe Geschwister, diese beiden Zitate müssen wir ja sehr bunt, leuchtend ausmalen. Hier beginnt und findet der große Herrschaftswechsel statt. Nicht früher. Bitte nicht früher. Die Kirchen haben das heruntertransportiert und wollten schon jetzt die Königsherrschaft Jesu Christi aufbauen. Und wir wissen ja, die Theologie des Luther, Martin Luther, die zwei Reiche, das Satansreich und Christusreich, und beide kämpfen gegeneinander und versuchen so viel wie möglich Leute und Menschen für sich zu gewinnen. Nein. Mit der Wiederkunft des Messias und König Israels wird dieser gegenwärtige Äon, diese Herrschaft der Finsternis enden. Und er, Jesus Christus, wird in einem neuen Äon für 1000 Jahre die Herrschaft haben. Nun haben wir einiges über diesen Äon gelesen und fragen weiter, was das Wort Gottes darüber zu sagen hat. Natürlich hat das auch die Jünger unseres Herrn sehr interessiert. Und sie haben den Herrn danach gefragt. Apostelgeschichte 1,6, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her, von wegen Gemeinde? Von wegen Gemeinde. Wo sollten denn die 12 Apostel den Begriff Gemeinde, die sogar sein Leibes her haben? Das gab's noch gar nicht. Und deshalb fragen sie, nach dem Propheten ausgerichtet, es gibt ein Königsreich, eine Königsherrschaft unter dem Messias, hier auf Erden. Und nichts anderes wollten sie wissen. Und mit anderen waren sie auch erfüllt. Stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Und was machen wir? Wir können nur fragen. Kann das sein, dass in einem Zeitrahmen des bösen Äons es zur Herrschaft Christi auf Erden kommen kann? Das geht doch überhaupt nicht an. Unser Herr antwortet deshalb sehr geheimnisvoll auf diese Frage seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen, es ist nicht von großer Bedeutung, auch nicht eure Sache. Zeiten, also chronologische Abläufe, zu wissen, oder Zeitpunkte, Kairoi, die setzt Gott von oben her fest. Das braucht ihr alles nicht zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Aufgepasst. Die Reihenfolge. Zu Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die letzte Grenze des Landes. Ich habe so wiedergegeben, wie auch Knoch in seiner ersten Ausgabe seiner Übersetzung das hineingeschrieben hat. Später wurden aus den Grenzen des Landes wieder die Enden der Erde gemacht. Es wechselte ständig, aber bei unseren Übersetzungen steht generell Enden der Erde dort. Ja, bis zur letzten Grenze des Landes, so hat es der Herr gesagt, das waren die letzten Worte unseres Herrn, bevor der Vater ihn am Himmelfahrtstag nach oben holte. Die letzten Worte. Unser Herr hat kein einziges Wort über die Gemeinde verloren, die später als sein Leib bezeichnet wurde. Ein sehr schwerer Satz. Ich weiß, den kann kaum einer von den Theologen gar nicht ertragen und aushalten. Aber das angestoßene Thema und die Fragen, die beschäftigten die Jünger und unseren Herrn auch noch, als sie auf dem Ölberg sich befanden. Auch etwas provozierend machten sie den Herrn aufmerksam. Er soll sich doch mal den Kunstbau des Tempels anschauen. Hervorragend alles gemacht. Matthäus 24, 1. Und was antwortete er? Er sprach zu ihnen, seht ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und die Jünger fragten weiter, ja, das ist ja nicht zu fassen. Sage uns, wann wird dies sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung der Welt? Steht gar nicht da. Und das wollten die auch gar nicht wissen. Was ist der Abschluss dieses gegenwärtigen Äons? So steht's da. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht mehr viel Jahre. Wenn die Brüder auch in der Heilsgeschichte endlich einmal das Wort Äon in den Mund nehmen, weil es eine Prägung des Heiligen Geistes ist. Ja, nun können wir uns vorstellen, unser Herr sagt von wegen Mission, Reich Gottes, kein Stein, pures Gericht wird auf dem anderen bleiben. Pures Gericht ist angesagt. Ihr Herz ist und wurde verstockt und Israel wurde in die Wüste der Nationen geschickt mit Millionen Toter. Euer Haus, so sagt es unser Herr, wird für 2000 Jahre eine einzige Wüste werden, ein Trümmerhaufen werden. Er hat zwar die Zahl nicht genannt, aber wir können ja hinter dieser Wüste, die er ihnen prophezeit hat, mal rechnen, mal nachdenken. Wann hat er das gesagt? Und wie viele Jahre seit sind vergangen? Eigentlich hätte er müssen sagen, ihr braucht euch keine Hoffnung zu machen. Es wird ein riesengroßes Gerichtstal von 2000 Jahren über euch hereinbrechen. Und wenn Jesus den Feigenbaum verflucht, als Sinnbild Israels und Judas, dass er für den Äon, nicht ewiglich steht da, nicht für den Äon, den kommenden Äon, keinerlei Frucht mehr tragen wird, dann erlischt damit auch Israels Heilsträgerschaft für diesen gegenwärtigen Äon. Auch die Segensvermittlung, die Segensvermehrung über Abraham an Land und Menschen hat damit ein Ende gefunden. Das ist ein mahnendes Wort an alle 10 Stämme-Liebhaber. Gibt's heute nicht. Weil Gesamt Israel noch heute unter dem Verstockungs- und Fluchgericht steht. Ja, und mit dem Abschluss dieses Äons und mit der Wiederkunft Christi geht nicht die Welt zu Ende, sondern eben nur ein Äon. Und zwar der, in dem wir heute noch leben. Ich mache euch Mut, die Falschübersetzungen zu berichtigen. Der Prophet Daniel hat ja in Kapitel 9 eine überragende und klare Sicht. Jahrzehnte beim Bibellesen über diesen Vers weggelesen, weil wir zu schnell lesen und manchmal nicht nachdenken, was wir lesen. Er beschreibt den Geschichtsverlauf unter anderem. Er hat ja die 70. Danielsche Jahrwoche zu erklären und hat da Folgendes niedergeschrieben. Den Geschichtsverlauf nennt er in Vers 26, und zwar von der Kreuzigung an bis zum Abschluss des Äons und beginnt diese mit der 70. Jahrwoche, ganz am Ende. Und er schreibt, und wir lesen, mit der 69. Jahrwoche wird der Messias weggetan werden und nichts mehr haben. Also das ist das Kreuz. Damit zeigt er den Tod des Messias so im Jahre 30 an. Und es heißt dann weiter, und das Volk des zukünftigen Fürsten, das waren die Römer, wird die Städte und das Heiligtum zerstören. Das war, könnt ihr ruhig sagen, das war im Jahr 70. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Eine Flut nicht von Wasser, sondern von Dämonen und Geisterherren der Himmelswelt. Wir werden erinnert an Offenbarung 12. Da lesen wir das. Da wird die gesamte Opposition der Finsterniswelt aus der Himmelswelt und den Lufthimmeln ausgestoßen auf die Erde. Für mich, ich habe ja direkt einen Wortdienst im Dorf Chemnitz darüber gehalten. Die Vermischung und Vermaterialisierung dieser Geisteswesen. Die überströmende Flut. Und jetzt noch einmal aufgepasst. Er spricht von der Zeit des Kreuzes. Bis, ausmalen. Bis an das Ende. Bis an das Ende. Dem Abschluss des Äons. Und beschreibt dieses fast 2000-jährige Zeittal mit bis an das Ende. Krieg, fest beschlossenes und Verwüstung. Es ist total unbiblisch, wenn man prophezeit, dass am Ende es noch paradiesische Zustände geben wird und das Reich Gottes zur Herrschaft kommt. Vielmehr wird diese Welt von mächtigen und dämonischen und vermaterialisierten Geistesheeren überschwemmt werden. Das Ende davon. Die überströmende Flut. Aber bis zum Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Und dass wir besonders hier in Europa, in Deutschland, 80 Jahre Frieden haben, ist außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Wir sollten für jeden Tag, wo es nicht um uns knallt, sehr dankbar sein. Aber die Bibel beschreibt eigentlich, in Sonderheit natürlich, den Nahen Osten. Krieg und fest Beschlossenes. Und dort hat's bis heute auch eine völlige Erfüllung gegeben. Und wir fragen natürlich, weshalb lässt Gott die Welt in einer solch dunklen Katastrophe enden? Ist das nicht für ihn selbst die Bankrotterklärung, wenn nach 2000 Evangeliumsverkündigung nur ein ganz kleines Häuflein übrig bleibt und nur wenige es sind, die auf dem schmalen Weg des Glaubens gehen? Hat nicht unser Herr selbst gefragt, wenn er wiederkommt, wird er überhaupt Glauben finden? Denn die übergroß große Menge der Erdbevölkerung kümmert sich einen Dreck um das Erlösungswerk Gottes mit seinem Sohn auf Golgatha. Ist etwa der Triumphzug der Glaubensgemeinde in den Machtstrukturen der Finsternis stecken geblieben? Wenn das alles ist, was summa summarum unter dem Strich herauskommt, dann sollte man doch nicht solche Sätze, wie es in einer Allianzgebetswoche als Überschrift formuliert wurde, Christus ist der Herr der Welt oder Christus ist der Herr der Zukunft, in den Mund nehmen. Welche Programme laufen denn in dieser Welt? Brutale Machtbesessenheit laufen. Geld, Blut, millionenfaches Leid, Tränen. Die Geschichte wird doch von wenigen Ausnahmen, von 1. Mose 1, 2 bis Offenbarung 22, von der Unheilsgeschichte geschrieben. War das jemals anders? Ich habe mir einmal die drei großen Bildbände der deutschen Geschichte in den vergangenen 1000 Jahren angeschaut. Ich bekam sie geschenkt. Zum Entsetzen. Eine einzige Blutspur zur Verwüstung. Und dann schauen wir nach dem Osten. Ja, wir mussten es 40 Jahre lang. Die kommunistische Ideologie hat in wenigen Jahrzehnten über 150 Millionen Tote gekostet. Das steht im französischen kommunistischen Manifest. Aber auch der fromme Besten, der ist noch nicht frei. Erst finanzierte man 1917 die bolschewistische Revolution und später flossen beträchtliche Summen in Milliardenhöhe über verschiedene Kanäle und Banken in die Hand Hitlers. Wer sich ein klein wenig informieren will, das sollte einmal das Buch lesen, Der Moloch, eine kritische Geschichte der USA. Auf der Umschlagseite findet man folgende Hinweis. Von der Ausrottung der Indianer über die Kriegsgewinne aus beiden Weltkriegen bis zur Operation Wüstensturm rollt der Autor alle historischen Fakten auf. Geld macht Blut verderben. Ein einziger Tag Nachrichten und Fernsehberichte reicht aus, um der Meinung zu Meinung zu kommen. Die ganze Welt, das ist ein einziges Irrenhaus. Und nun verbinde ich einmal diese Feststellung mit dem Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern gab. Und er gab ihn ja inmitten dieses bösen Äons. Und wie hieß er? Nun geht doch hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wer nicht faul ist zum Nachdenken oder wer nicht durch die Macht der Tradition und Gewohnheit das Denken verlernt hat, wird die geschichtliche Wirklichkeit mit dem Befehl Jesu, alle Nationen zu Jüngern zu machen, nicht zusammenbringen können. Dass die Verwirklichung dieser globalen Mission zeitlich und heilsgeschichtlich woanders hingehört, brauche ich doch in dieser Versammlung nicht zu erklären. Es gibt da fast keinen Verkündiger mehr, der den Mut hat und den Mund aufbringt, dass sich dieser Missionsbefehl heute und jetzt nicht realisieren lässt, weil ein ganzer Äon unter die Herrschaft Satans gestellt ist. Im sogenannten Vater Unser wurde die Jüngerschar aufgefordert, dafür zu beten, dass sein Reich, was ist denn sein Reich, die Königsherrschaft, bald kommen mag, dass diese Herrschaft Christi inmitten einer Herrschaft Satans und das für eine ganze Äon gar nicht vorgesehen und möglich ist, das haben die Kirchenfürsten und ihre Theologen bis heute nicht erkannt. Wenn am Ende der weitaus größte Teil der Schöpfung nicht gerettet ist, ja, die Überzeugung der ganzen Christenheit dahinter steht, dann gehört die Zukunft nicht unserem Herrn, sondern dem Teufel. Aber wen kümmert das? Dabei singt man aus lauter Kehle, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Nein, nein, nein. Man glaubt schon lange nicht mehr, was gepredigt und gesungen wird, totgepredigt und gestorben. So sitzt man Sonntag. Für Sonntag eine Stunde ab. Liebe Geschwister, das ist eine Not. In den Himmel will man kommen. Vergebung der Schuld will man haben. Aber keinem kommt in den Sinn, dass es letztlich gar nicht um uns geht. Auch nicht um einen seelischen Ausgleich, Vergebung unserer Schuld zu haben, sondern um den Vater und die Verherrlichung Gottes durch seinen Sohn an seine ganze Schöpfung. Und dabei ist ja die Gemeinde, der Glaubenden, ja nur der Anfang, nur der Anbruch, nur ein Teil vom Ganzen, pausenlos mit sich selbst und dem eigenen Ich beschäftigt zu sein. Und am Anfang des Glaubens wegen stehen zu bleiben, ist die Ursache von Wachstumsstörungen und Blockierungen göttlicher Gedanken nicht denken zu können. Der Gedanke, mit einer Bekehrung in den Himmel zu kommen, hat überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun. Das ist Leistung und Gesetz, aber nicht die Botschaft, allein durch die Gnade gerettet zu sein. Das war mal ein kleiner Seitenweg, den wir bei der Betrachtung von dem gegenwärtigen Äon mitsehen müssen. Wenn wir das Thema von dem gegenwärtigen Äon haben, dann fragen wir nicht nur nach dem Ende, sondern auch danach, wann er begonnen hat. Oder habt ihr da noch nie nachgedacht? Es gibt eine Menge von Meinungen. Die lieben Geschwister von der konkordanten Wortverkündigung, die lassen diesen bösen Äon nach der Sintflut beginnen. Ja, also ich habe auch nachgedacht und habe überlegt und eine Antwort gefunden. Ihr braucht die nicht zu übernehmen, aber ich gebe sie euch. Und die fand ich in Epheser 2, 1 bis 2. Auch euch, die ihr tot wart, in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Dieser Satzteil nach dem Zeitlauf dieser Welt heißt eigentlich nach dem Äon dieses Kosmos. Noch ein paar Worte. Paar Minuten. Das würde bedeuten, dass zu diesem Kosmos, in dem wir heute leben, es ist für mich der zweite Kosmos, auch ein Äon parallel zugeordnet ist. Der erste Kosmos ging durch das Gericht über Satan und seinen Anhängen unter. 1. Mose 1, 2 oder auch 2. Petrus 3, 6. Der zweite Kosmos war eine Restaurierung und eine Regenerierung. Und zu diesem Kosmos, der mit Feuer vergehen wird, gehört eben auch der Äon, der böse genannt wird. Vielleicht ist bei der Betrachtung dieses Themas noch wichtig, dass innerhalb dieses Äons verschiedene Epochen, unterschiedliche Heilsetappen, Ökonomien, Haushaltungen und Verwaltungen mit unterschiedlichen Inhalten und Programmen ablaufen. Das wäre ja auch sehr interessant und wichtig. Da haben wir nämlich am Anfang den Umgang Gottes mit nur einzelnen Menschen, wie Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel bis Noah. Und dann ging der Weg Gottes über Sem, Ham, Japhet. Es entstanden die Völker und Nationen. Es kam Abraham, der Stammvater, und die Erwählung Israels. Dann die Gesetzeshaushaltung durch Mose. Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Die Erlösung und Versöhnungsbotschaft durch ihn am Kreuz. Die Zurückstellung und Wegführung seines auserwählten Volkes Israel unter die Nationen. Alles der ein und dasselbe Äon. Und in diesem Äon schiebt Gott dann noch ein Geheimnis ein. Eine besondere Haushaltung. Die schiebt er dazwischen. Es ist auch ein besonderer Kairos. Ein festgelegter und begrenzter Zeitrahmen. Es ist die Verwaltung der Gnade Gottes und des Geheimnisses des Christus und seine Gemeinde, die sein Leib ist. Wir haben heute Vormittag durch den Hubertus Thoma ja gehört. Epheser 3,9. Damit, es ist nichts mehr verschwiegen. Es ist alles bekannt, um alle, die es betrifft, zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Also Geheimnisse, die unter einer Verwaltung gestellt wurden, die müssen verwaltet werden, die müssen bekannt gemacht werden, proklamiert werden. Und zwar eine Verwaltung des Geheimnisses, Geheimnisse, die von den Äonen her verborgen waren in Gott, der alle Dinge und das All geschaffen hat. Und das letzte Zeugnis davon, Kolosser 1,25, ein Geheimnis, eine Berufung, eine Gemeinde, deren Diener nicht wir 12. Manche nennen ja auch 13. Nicht einer von den 12 Aposteln hat eins von diesen Geheimnissen geoffenbart bekommen vom Herrn. Deshalb wurde ja der Paulus einmal in den Himmel genommen und hat nicht gewusst, ob er im Körper ist oder außer dem Leibe. Aber er hat nichts zu Fassendes gehört. Und dann lesen wir auch, dass er Jesus, den Christus, aus dem Himmel, den Verherrlichten, im Tempel in Jerusalem begegnet ist. Ich sah ihn und er sprach zu mir. Und was hat dieser erhöhte Christus ihm gesagt? Gehe schnell aus Jerusalem hinaus. Beeile dich. Ich werde dich unter die Nationen senden. Und damit war aufgezeigt, dass Israels Heilsweg für eine lange Zeit unterbrochen wurde. Er war zu Ende. Und er schreibt in Bezug auf diese Gemeinde, deren Diener ich, nicht wir. Wenn es um diese Geheimnisse geht, da redet er immer in der Einzahl. Immer. Ich bin der Diener über die Verwaltung Gottes gesetzt worden, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden oder abzuschließen, zu vervollständigen. Das heißt, es hat noch etwas gefehlt in den biblischen Kanon. Und dieser Abschluss und die Vervollständigung sind nicht die vier Evangelien, Das ist auch nicht die Johannes-Offenbarung, sondern das durch Paulus geoffenbarte Evangelium. Damit wurde das Wort Gottes in der heilsgeschichtlichen Schau abgeschlossen. Mit der Entrückung hinauf und hinein in Christus wird dieses einmalige Geheimnis und die Gnadenhaushaltung abgeschlossen. Und mit der sichtbaren Wiederkunft des Bräutigams, und da sind wir und gehören wir zum Bräutigam, der Wiederkunft des Bräutigams zur Braut und zur Ehefrau Israels, wird auch dieser gegenwärtige Äon abgeschlossen. Verstehen wir jetzt, dass es kein spezielles Zeitalter der Gemeinde, keinen Äon der Gemeinde gibt, sondern nur ein besonderer Kairos, ein begrenzter Gnadenabschnitt im Ablauf eines langen Äons. Es bleiben ja bei dieser Betrachtung noch sehr viele Fragen offen. Und ihr, meine lieben Geschwister in Neudorf, ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit, weiter darüber nachzudenken. Nützt diese Zeit aus, weil es das uns geschenkte und in Herrlichkeit anvertraute Evangelium ist. Und denkt darüber nach. Beschäftigt euch damit. Ich wünsche euch jedenfalls dazu geöffnete Herzen für diese uns anvertraute Botschaft. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für jedes kleine Licht, für jeden Lichtglanz, den du in unser Herz hinein strahlen und leuchten lässt und damit auch ein Stück Herrlichkeit deiner selbst und deines Christus. Mehr brauchen wir eigentlich nicht in dieser Talwanderung, weil wir wissen, dass auch alles um uns her, mag es noch so fragwürdig sein, so zweifelhaft, so widersprüchlich, zum Besten dienen wird. Wir können das jetzt nicht erkennen, aber wir nehmen glaubend das in unser Herz hinein und lassen uns nicht durch diese Wirrnis der Zeit beeindrucken. Vielmehr sind wir gesetzt, einmal auch in diese Dunkelheit und Finsternis deine Herrlichkeit hineinleuchten, hineinstrahlen zu lassen. Es erfüllt uns jeden Tag, jeden Augenblick, wenn wir daran denken, mit so viel Freude, Glückseligkeit, dass wir Berufene dazu sind und dazu noch vor jeglicher Zeitbestimmung. Hast du niemand anders gefunden als uns, den Trägern deines Geistes und den berufenen Gliedern deines Christusleibes. Wir danken dir, dass du uns noch solche Stunden schenkst, auch in Neudorf, und dass du diese Städte vielleicht doch deiner Gemeinde erhalten lassen kannst, bis sie von dieser Erde hinweggenommen wird. Wir bitten dich für alle, die dort Dienst tun, bevollmächtige du ein jedes Einzelne. Und lass uns auch weiterhin bei Nacht und bei Tag in der Gewissheit stehen, dass du deine Gemeinde bald nach oben zu dir und deinem Christushaupt versammeln wirst. Wir danken dir von Herzen. Amen.